Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Thorsten Jantschek.
Ein Satirelied, in dem die Oma, die sonst im Hühnerstall Motorrad fährt, zur Umweltsau wird, löst einen gesellschaftlichen Skandal aus. Ein Minivideo einer 18-jährigen Influencerin, die sich vor dem Dritten Weltkrieg fürchtet, dominiert für eine Woche lang die digitalen Medien und ist Ursache für einen riesigen Shitstorm. Und die öffentlichen Proteste von Fridays for Future gegen Siemens führen letztlich dazu, dass eine 23-jährige Umweltaktivistin einen Aufsichtsratsposten angeboten bekommt. Was ist eigentlich los in unserer Öffentlichkeit? Das möchte ich heute besprechen mit dem Soziologen Andreas Reckwitz, der sich in seinem jüngsten Buch »Das Ende der Illusionen« auch mit der hochgetunten Emotionskultur unserer Zeit beschäftigt. Guten Abend, Herr Reckwitz.
Guten Abend, Herr Jantschek.
Drei Fälle aus den letzten drei Wochen. Ist das jetzt nur ein Zufall einer immer stärker durch die sozialen Medien geprägten Kultur oder ist der Eindruck nicht ganz falsch, dass dieses emotionale Dauerfeuer mittlerweile ganz normal geworden ist?
Also ich denke nicht, dass es ein Zufall ist. Ich meine, natürlich ist es so, dass man sagen kann, dass die sozialen Medien in vieler Hinsicht natürlich Emotionen in besonderer Weise auch hervorbringen, also sowohl negative als auch positive Emotionen, dass die eben auf diese Art und Weise auch kommuniziert werden, dass man das auch in vieler Hinsicht quasi medientheoretisch erklären kann. Aber ich denke eigentlich, dass die Ursachen doch noch einmal tiefer sind und dass man sich das doch mal etwas genauer anschauen muss, nämlich dass wir eigentlich in der spätmodernen Kultur in den letzten Jahrzehnten in vieler Hinsicht einen grundsätzlichen Wandel unserer Emotionskultur haben, also der Kultur der Gefühle, der Affekte und so weiter. Und dass diese Emotionskultur mittlerweile eigentlich eine sehr interessante, aber auch manchmal verhängnisvolle, paradoxe Struktur erhält, nämlich eine Paradoxie von positiven und negativen Emotionen, die auf eine merkwürdige Art und Weise eigentlich miteinander verkoppelt sind.
Aber wie kann es denn dazu kommen, dass die Emotionen so ins Zentrum dieser, wie Sie es gesagt haben, spätmodernen Kultur, also unserer Kultur, gerückt sind, denn in den 1950er bis 70er Jahren in der sozusagen Industriemoderne hatten die Emotionen ja einen ganz anderen Stellenwert. Die waren eigentlich eher distant wahrgenommen. Also es gibt da so ein berühmtes Buch, das heißt American Cool, glaube ich, wo gesagt wird, naja, die Emotionen sind das, was wir außen vor lassen, Produktivität, Leistungsbereitschaft und das, was wir heute auch noch kennen, spielt eine größere Rolle, Probleme lösen und so weiter und so fort. Im Grunde genommen Rationalität.
Genau, also ich denke, das ist wirklich genau der interessante Punkt, dass wir da eigentlich eine Transformation der Emotionskultur ungefähr seit den 1970er, 80er Jahren haben, dass gewissermaßen überhaupt Emotionen nicht nur legitim werden, sondern dass sie in vieler Hinsicht auch gesellschaftlich als das Zentrum eines gelingenden Lebens dargestellt werden. Und das war vorher überhaupt nicht so. Also wenn man sich das anschaut, selbst in der Geschichte, also wenn man länger zurückschaut in die Kulturgeschichte, hat es ja auch gerade, wenn man sich die Philosophie anschaut, also immer eine große Skepsis gegenüber den Emotionen gegeben. Also überhaupt sich den Emotionen hinzugeben, erschien gewissermaßen verhängnisvoll. Also ob das in der Antike war oder im Christentum oder im Rationalismus. Und tatsächlich, auch wenn wir uns die klassische Industriegesellschaft, die industrielle Moderne der 50er, 60er, vielleicht auch noch 70er Jahre anschauen, da haben wir tatsächlich eine sehr stark kontrollierte Emotionskultur. Also Norbert Elias sprach ja mal von der Affektkontrolle, die ja auch charakteristisch ist für die Moderne. Also Affekte werden quasi eher zurückgezüchtet. Man soll sie gerade nicht nach außen zeigen, weil das eher auch ein Zeichen von Schwäche ist oder eben auch etwas, was das soziale Leben stören könnte. Und das hat sich seit den 70er Jahren und ich würde sagen noch intensiviert seit den 90er Jahren doch komplett umgedreht. Und warum? Da gibt es sicherlich verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Also ein wichtiger Faktor ist, würde ich sagen, wirklich, dass die Kultur des Selbst sich verändert hat. Und da ist sicher auch ein treibender Faktor auch die Psychologie. Also die Psychologie ist ja nicht nur eine Humanwissenschaft, sondern sie ist ja auch etwas, was via Psychologisierung ganz stark in unser Alltagsleben eingedrungen ist. Also man braucht nur irgendwelche Magazine zu lesen oder Erziehungsratgeber. Also wir erleben den Siegeszug der sogenannten positiven Psychologie und dass diese Vorstellung, dass das Subjekt eigentlich dazu da ist, nicht einfach nur seine Pflichten zu erfüllen oder nach Status zu streben, sondern sich wirklich als authentisches Selbst zu entfalten und dabei eben auch ein reichhaltiges emotionales Leben zu entfalten, das ist eine Vorstellung, die aus der positiven Psychologie stammt und die dann auch zum Beispiel über die 68er oder auch über die Bildungsexplosion der 70er Jahre sehr stark in die Kultur auch eingesickert ist und das ist auf jeden Fall ein Faktor, der wichtig ist, damit diese Emotionskultur so transformiert werden konnte.
Sie haben das eben an den 68ern deutlich gemacht. Das ist natürlich sozusagen mittlerweile in die Gesellschaft eingesickert. getriggert, aber wie konnte es denn genau dazu kommen? Denn man muss ja sagen, dass die 68er ja eigentlich im Grunde genommen eher dissidentisch unterwegs waren, also als Gegenkultur zur bürgerlichen Kultur, die sie umgeben hat.
Ja.
Und insofern ist die Selbstverwirklichung so eigentlich über die 70er, 80er, vor allen Dingen 80er Jahre, so habe ich das wahrgenommen, wenigstens immer stärker geworden. Aber wie konnte es dazu kommen, dass das dann auch noch mit diesen positiven Emotionen so stark geworden ist, dass man jetzt sagen kann, Emotionalität und Selbstverwirklichung stehen im Zentrum unserer Kultur?
Also natürlich, die 68er waren erstmal eine Subkultur, das war auch eine Gegenkultur, aber das ist ja ohnehin dieser interessante Prozess in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, dass etwas überpointiert gesagt, dass gewissermaßen die Gegenkultur zum Mainstream geworden ist. Natürlich nicht eins zu eins, sondern nur bestimmte Elemente. Also die positive Psychologie ist da eingesickert über verschiedene Kanäle, also auch zum Beispiel über die Erziehungsratgeber. Auch Kinder und Jugendliche werden anders erzogen, sie werden nicht mehr erzogen, gewissermaßen zur Unterdrückung ihrer Emotionen. Sie werden eher dazu erzogen, auch sich auch selber zu schauen, also was eigentlich ihre Gefühle sind, wie sie sich dabei fühlen, wie sie auch ihr selbst entfalten können. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Strang, also die Bildungsexpansion und damit ja auch der Aufstieg einer neuen Mittelklasse, also einer akademisch gebildeten, hochqualifizierten Mittelklasse, gerade auch in den Metropolregionen, die in vieler Hinsicht ja auch Träger der neuen Selbstverwirklichungskultur sind und damit auch der positiven Emotionskultur. Es kommt aber natürlich auch ein ganz starker ökonomischer Faktor dazu, also auch der Kapitalismus der letzten Jahrzehnte ist ja einer, der weniger ein Industriekapitalismus ist als ein kultureller Kapitalismus, auch wie es dann in der Literatur teilweise heißt, eine Experience Economy, also eine Ökonomie des Erlebens. Wir werden ja ständig auch über die Angebote der Ökonomie eigentlich dazu verführt, ne? Also nach positivem Erleben zu suchen. Es geht ja nicht einfach nur darum, bestimmte Güter zu besitzen.
Man kauft sich keinen Turnschuh, sondern ein Lebensgefühl.
Genau, ein Lebensgefühl. Da haben wir ja wieder den Gefühlsbegriff. Also es geht um die Vermittlung von natürlich positiven Lebensgefühlen, von attraktiven Lebensgefühlen, von authentischen Gefühlen im Zusammenhang auch mit dem Konsum. Also Authentizität und Attraktivität sind hier auch zwei Leitwerte, könnte man sagen, dieser positiven Emotionskultur. Und das wird auch über die Ökonomie transportiert. Und dann könnte man sagen, das letzte Element, das wir ja schon erwähnt hatten, die Digitalisierung, ist dann auch wiederum eines, das eigentlich dazu führt, dass jedenfalls die Darstellung von Emotionen nach außen von positiven Emotionen, schauen wir Instagram an und so weiter, also wo es dann immer um Authentizität, um Attraktivität geht, um dieses positive Lebensgefühl, das wird natürlich jetzt über die sozialen Medien nochmal sichtbar und auch für andere sichtbar, sodass wir hier also nicht nur eine Selbstentfaltung haben, sondern auch eine, man könnte sagen, performative Selbstentfaltung. Also das spätmoderne Subjekt will nicht nur sich selbst verwirklichen, sondern es will das anderen gegenüber auch zeigen, dass es ein authentisches Leben führt, ein attraktives Leben und andere sollen das eben auch sehen.
Sie sprechen da von doppelter Buchführung geradezu, also Selbstverwirklichung nach innen. Also ich muss mit mir authentisch sein und diese ganzen positiven Emotionen haben. Und auf der anderen Seite eben die Wirkung nach außen, die authentische Wirkung nach außen über die Darstellung dessen. Aber erzeugt das nicht auch einen besonderen Druck auf das Haben von positiven Emotionen? Also um das leisten zu können, diese Performance nach außen, muss man sie erstmal haben, diese authentischen, tollen Gefühle.
Genau, also erstmal ist das natürlich diese doppelte Buchführung wirklich auch das aus soziologischer Sicht Interessante, aber für die Betroffenen natürlich auch Vertrackte an der spätmodernen Subjektkultur. Das ist ja auch ganz anders als, sagen wir mal, Gegenkultur in den 70ern, wo es darum ging, man will sich selber authentisch fühlen, die anderen sind einem egal, aber jetzt ist es überhaupt nicht so, sondern jetzt ist es so, man soll sich und will sich selber authentisch fühlen, zum Beispiel im beruflichen Bereich, in der Partnerschaft, im Freizeitbereich und für andere soll das eben auch sichtbar sein. Und da haben wir aber natürlich auch schon eine erste mögliche, man könnte sagen, Frustrationszone, dass nämlich diese beiden Ebenen auseinanderfallen können. Es ist ja sehr gut möglich, man hat ein positives Erleben, aber für die anderen ist das überhaupt nicht sichtbar zu machen oder andere erkennen das überhaupt nicht an. Also der soziale Status leidet vielleicht sogar darunter. Das ist nicht gut und umgekehrt kann es natürlich auch sein, anderen gegenüber stellt man etwas Fantastisches, Außergewöhnliches dar, man bekommt von außen auch Anerkennung, aber man selber fühlt sich dabei gar nicht entsprechend. Und das sind solche Diskrepanzen in der Emotionskultur, die natürlich auch Enttäuschungen in vieler Hinsicht charakteristisch werden lassen.
Bevor ich jetzt noch auf die Enttäuschungen gleich zu sprechen komme, wollte ich Sie noch mal genau nach dem Status dieser Äußerungen, also dieses Zeigens von positiven Emotionen nach außen oder der Kontrolle auch des eigenen Selbstbildes nach außen zeigen. Ein Beispiel, ich hatte das eben in der Anmoderation schon angesprochen, Luisa Neubauer wurde von dem Siemens-Chef Joe Kaesler eingeladen, um mit ihm zu sprechen. Und da kam es dann zu diesem Angebot. Das hat sie natürlich ausgeschlagen, weil das würde in ihrer Community überhaupt nicht gut ankommen. Aber sie hat sich auch nicht mit ihm fotografieren lassen am Ende, weil sie die Kontrolle ihrer Performance aufrechterhalten wollte. So deute ich das jetzt in dem, was Sie sagen. Wie wichtig ist dieses, in Anführungsstrichen, Außenwerbungsmarketing mittlerweile in unserer Kultur geworden, bei der man ja sagen kann, dass das nicht mehr selbstverständlich ist, was nach außen geht, sondern dass das dann natürlich in gewisser Weise kuratiert, gepflegt und so weiter wird.
Das ist tatsächlich also eine Neuentwicklung. Ich denke natürlich auch gerade durch die Digitalisierung, die sozialen Medien in den letzten 10 Jahren, wo wir auch noch gar nicht so genau wissen, also in welche Richtung das noch weitergehen wird. Also man könnte sagen, dass natürlich Individuen, auch Irving Goffman hat ja mal vom dramaturgischen Selbst gesprochen, dass sie natürlich immer nach außen hin auch etwas darstellen. Das ist ja nichts Neues. Das gehört ja eigentlich zum sozialen Leben immer schon dazu. Also das soziale Leben hat immer auch einen Inszenierungsaspekt, wenn man so will. Aber dieser Inszenierungsaspekt wird jetzt natürlich durch die Digitalisierung auf die Spitze getrieben, weil natürlich jetzt im Extrem fast auch der eigene Alltag dann lückenlos dokumentiert wird oder sogar, dass das Essen fotografiert wird oder eben mit wem man sich gerade aufhält. Und das ist natürlich interessant insofern, dass man sagen kann, dass hier auch natürlich ein sehr stark rationalisierendes Element eigentlich hineinkommt in die Subjektkultur. Also die Subjekte wollen einerseits authentisch sein, sie wollen attraktiv sein, aber sie müssen auch sehr stark das Ganze mittlerweile rationalisieren. Sie müssen sich auch selber sehr stark unter Kontrolle haben, was natürlich auch, könnte man sagen, weiterhin also einen neuen Widerspruch hineinbringen. Also diese Stärke der Emotionen, aber auch die Notwendigkeit einer sehr minutiösen und auch klugen Selbstkontrolle.
Heißt das, dass diese Art von Lebensform eine innere Spannung, Sie haben einen Widerspruch eben diagnostiziert, ein Paradox, hat, indem man sagt, Selbstverwirklichung ist das eine, aber eben nicht hippiesk, sondern Erfolg ist die andere Seite davon?
Genau, also wir haben jetzt hier, könnte ich sagen, so eine Kopplung von Innenorientierung und Außenorientierung. Also David Riesman, also der Psychologe, der in den 40er, 50er Jahren ja einmal The Lonely Crowd geschrieben hat, also über die Subjektkultur der Nachkriegszeit, hat ja mal unterschieden, also innenorientierte und außenorientierte Charaktere. Und man könnte sagen, dieses spätmoderne Subjekt ist innenorientiert und außenorientiert zugleich. Es muss eigentlich beides sein. Also es will und soll auch innenorientiert sein. Es schaut auch immer auf die eigenen Gefühle. Wir können gar nicht mehr anders als immer auf die eigene Gefühlswelt zu schauen, wie sie sich entwickelt, wie da der Stand ist. Und gleichzeitig haben wir aber eben auch diesen Zwang zur Außenorientierung. Also man könnte auch sagen, soziologisch gesprochen, fast so eine Kopplung von Romantik und Bürgerlichkeit. Ja? Also die Romantik war ja die Kultur in der Moderne, die da sehr stark schon in Selbstverwirklichungs- und Individualitätsorientierung nach innen hin eigentlich erst erfunden hat um 1800. Die bürgerliche Kultur war ja eigentlich immer genau der Antipode zur Romantik. Also Bürgerlichkeit bedeutet ja Statusorientierung, Erfolgsorientierung, Leistungsorientierung, auch gerade zu schauen, wie die anderen einen wahrnehmen. Und jetzt haben wir aber eigentlich in der spätmodernen Kultur, gerade in der neuen Mittelklasse, eben, man könnte sagen, so eine Art paradoxe Synthese von Bürgerlichkeit und Romantik, von Außenorientierung und Innenorientierung.
Der Soziologe Andreas Reckwitz, heute zu Gast in Tacheles im Deutschlandfunk Kultur. Herr Reckwitz, als ich mich heute Morgen auf unser Gespräch vorbereitet habe, war ich im Café und habe ein Gespräch von zwei jungen Frauen gehört. Das Ganze ging los damit, dass sie sich über ihr ethisch korrektes Mobiltelefon verständigten, um dann das ganze Fass aufzumachen, dem sie ausgeliefert sind. Ethisch korrekt essen, ethisch korrekt sprechen, ethisch korrekt reisen und so weiter und so weiter. Und dann sagten die, ich weiß gar nicht, wie ich das noch aushalten soll. Andauernd muss ich mich richtig verhalten in meinem Leben. Ist das eine Kennzeichnung, dass diese Wirkung, die wir eben beschrieben haben, Wirkung nach innen, Wirkung nach außen, zu einer Überforderung führt, zu selbst wiederum einem Widerspruch, unter dem die Subjekte dann auch womöglich leiden können oder auf eine Weise mit negativen Gefühlen reagieren?
Also man könnte natürlich von Überforderung reden, aber auch noch mal etwas genauer hinschauen. Also was ist eigentlich die Ursache für diese Überforderung? Also gerade wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen, dann könnte man natürlich sagen, das, was ja für das spätmoderne Selbst auch sehr charakteristisch ist, ist eben eine extreme Sensibilisierung. Also wir haben eine Sensibilisierung und Sensibilisierung heißt ja erstmal auch Ausbildung eines Differenzierungsvermögens. Also man kann Dinge unterscheiden, die man vorher vielleicht gar nicht nicht unterschieden hat. Und diese Dinge, die man da sensibel beobachtet und wahrnimmt, sind eben dann immer auch irgendwie mit Gefühlen verbunden. Das haben wir ja auch im ästhetischen Bereich, also ob die Dinge jetzt schön oder hässlich sind, ob sie zusammenpassen und so weiter, da sind wir ja auch mittlerweile sehr stark sensibilisiert, viel stärker. Also man mag sich Fotos anschauen aus den 50er, 60er Jahren, wo einem auf einmal alles so stillos vorkommt, weil wir mittlerweile ja eine ganz andere Differenzierungsvermögen haben. Und das haben wir aber mittlerweile auch im Ethischen, was Sie gerade angesprochen haben. Das heißt, dass man auch hier auf eine Weise sensibilisiert ist, zum Beispiel auch für die ethischen Konsequenzen bestimmter Waren oder bestimmter Lebensformen, bestimmter Aktivitäten, was vorher so nicht der Fall war. Also ich denke, dass diese sehr starke Sensibilisierung ja auch zusammenhängt mit dieser Zentrierung auf die Emotionskultur, von der wir ja gesprochen haben. Und diese Sensibilisierung hat natürlich Licht- und Schattenseiten. Also man kann sagen, auch wieder im Positiven, also wenn man sensibilisiert ist, kann man ja auch intensive Momente erleben in einer Weise, in der das vorher gar nicht der Fall war. Das ist ja eigentlich sehr positiv, aber Sensibilisierung bedeutet natürlich auch, dass man jetzt auf einmal für problematische Dinge mehr sensibilisiert ist, auch für negative Konsequenzen. Oder man denke auch, wenn es gerade um die Ernährung geht, ist ja auch ein sehr gutes Beispiel. Also wie stark man, es gibt auch Überempfindlichkeiten in der Ernährung, viel stärker als vorher, wobei man sich auch fragt, hängt das auch mit einer sehr starken Sensibilisierung des Subjekts zusammen? Sensibilisierung heißt eben auch, dass man für sich Ambivalentes, für Schwieriges, auch für Negatives eben auch stärker sensibel geworden ist. Und das kann natürlich auch wieder zu einer Belastung für die Subjekte werden.
Und auch die Störung des eigenen positiven Lebensgefühls durch andere, also jetzt, wenn jemand nicht politisch korrekt spricht, sich nicht angemessen kleidet oder verhält, dann wird es ja automatisch als Störung verstanden und kann zu dann eben Wutausbrüchen führen, ja. Zum Beispiel im Netz.
Also das ist ja auch wirklich das Interessante. Insofern kann man ja sagen, dass auch diese positive Emotionskultur uns natürlich, also ich will nicht sagen, sehenden Augen ins Unglück stürzt, aber dass sie uns doch auch eigentlich auf eine falsche Fährte lenkt. Der Punkt ist natürlich in dem Moment, wenn sich Menschen so stark sensibilisieren für ihre Emotionen, dann ist es unweigerlich so, dass eben nicht nur die positiven, sondern auch die negativen Emotionen damit ja auch spürbarer werden. Also man ist auch sensibel geworden für Störungen in der Partnerschaft, im Arbeitsbereich, auch im öffentlichen Raum beispielsweise. Und es gibt ja auch häufig ambivalente Gefühle. Das muss gar nicht jetzt eindeutig negativ sein, aber es ist nicht so ganz eindeutig. Ist das jetzt positiv oder negativ? Es gibt ja auch sowas wie Angst, Lust. Das kennt man ja alle schon seit langem aus der Literatur und so weiter. Also gerade diese Kopplungen von negativen und positiven Gefühlen aneinander. Und dafür hat, konnte man aber sagen, die spätmoderne Kultur eigentlich immer weniger einen legitimen Raum. Also entweder es soll positiv sein, das ist ja das Ideal, und wenn es negativ ist, dann sollte es möglichst verschwinden. Aber gerade dieser Raum des Ambivalenten, das wurde ja häufig beklagt, auch diese Frage nach Ambiguitätstoleranz, ob das eigentlich schwindet in der spätmodernen Kultur. Thomas Bauer hatte da ja ein Buch zugeschrieben. Und das kann man tatsächlich auch mit dieser sehr stark intensivierten Emotionskultur in Zusammenhang bringen.
Bei dieser starken Sensibilisierung frage ich mich nochmal nach dem Status von Moral oder Ethik. Also wenn man jetzt gerade mal im Blick nochmal auf Fridays for Future, also diese Protestbewegung, hinschaut, dann würde man ja nicht sagen, die negativen Gefühle, die da artikuliert werden, sind Wut oder Hass oder sowas, sondern es sind Empörungsäußerungen. Und Empörung ist genuin, in meinem Verständnis jedenfalls, eine moralische Empfindung oder ein ethisches Gefühl, wenn man so möchte. Kann man denn sagen, dass unsere Kultur ein Übermaß an Moralität mittlerweile mit sich bringt? Man hat das Gefühl, man ist andauernd von irgendwelchen Imperativen umstellt. Oder wenn man jetzt nochmal eine sehr feine Differenzierung aufmacht zwischen Ethik und Moral, also ethisch das persönliche gute Leben und Moral das allgemeine richtige Leben, dann könnte man sagen, ja, vielleicht haben wir zu viel Ethik und zu wenig Moral.
Also das ist ja tatsächlich, würde ich sagen, eine relativ neue Entwicklung. Also man hat ja auch in der Soziologie zum Beispiel lange Zeit eher von einer Ästhetisierung der Lebensstile gesprochen, also auch auf die 80er, 90er Jahre bezogen, also dass die Lebensformen immer mehr für die sinnliche Wahrnehmung, für das Schöne in der sinnlichen Wahrnehmung sich sensibilisieren. Das spielt ja auch weiterhin eine Rolle, diese Ästhetisierung. Und jetzt haben wir aber auch nochmal stärker, würde ich sagen, als vorher eben eine Ethisierung der Lebensstile. Und man spricht ja auch in der Konsumsoziologie zum Beispiel mittlerweile vom ethischen Konsum, ja, also dass wir auch gerade im Konsum eben ethische Kriterien in einer Weise heranzieht, wie das vorher gar nicht der Fall war, also zum Beispiel, wenn es um die Ernährung geht, aber selbst wenn es um Energie geht und so weiter, also es werden ethische Kriterien angewandt und das sagen auch, das ist ja eigentlich sogar eine sehr alte, auch bürgerliche Tradition, dass man also auf Ethik und Moral schaut, also dass das über das Subjekt aussagt, ob es sich ethisch verhält, aber dieses Ethische ist eben wirklich etwas, würde ich zunächst mal sagen, auch was sehr stark eben auch in diese alltägliche Lebensform eingebaut ist, also wo es wirklich auch um eine Ethik des Selbst geht, während diese Frage nach einer allgemeinen Moral ja schon sehr viel schwieriger ist. Also da müsste man sich ja auch gesellschaftlich drüber verständigen und das fällt ja offenbar auch immer schwerer. Also es ist teilweise, könnte man sagen, eher so eine Verlagerung eigentlich von der allgemeinen Moral in die Privatheit der ethischen Lebensführung. Und das wird dann aber auch für die Subjekte ja gerade in ihrem Alltag besonders virulent.
Wie kommen wir denn raus aus so einer Emotionalisierungsspirale, könnte man geradezu fragen. Oder ist das überhaupt nötig?
Also ich meine, nötig ist es dann, wenn man sich eben anschaut, ob diese Emotionalisierungsspirale doch durchaus auch ein gewisses Leiden hervorruft in den Subjekten. Und da würde ich ja sagen, das ist mittlerweile so. Also dass wir diese Schattenseiten in der intensiven Emotionalisierung ja auch wahrnehmen. Wir sind ja jetzt auf einige Gründe dafür eingegangen. Ich meine, andere wären ja zum Beispiel auch, dass wir, die spätmoderne Gesellschaft ist, die sehr stark ökonomisiert ist, die auch sehr stark mit Wettbewerbskonstellationen arbeitet in verschiedensten Bereichen und diese Wettbewerbe ja auch immer Gewinner und Verlierer hervorbringen und uns in vielen Bereichen auch irgendwo auch zu Verlierern machen. Aber dieses Verlieren ist selber auch wieder mit negativen Emotionen verbunden. Also das Problem ist auch, dass wir hier in der spätmodernen Emotionskultur auch ganz wenig, könnte man sagen, kulturelle Instrumente haben, um eben mit negativen Erfahrungen, auch mit dem, was man vielleicht Unverfügbarkeit oder Unkontrollierbarkeiten nennen könnte, umzugehen. Also ob das jetzt Unkontrollierbarkeiten im Bereich des Berufs sind oder der Partnerschaft oder der eigenen Gesundheit und so weiter. Da gibt es ja viele Dinge, die sich überhaupt eigentlich der Kontrolle und der Steuerung auch entziehen und die dann aber auch negative Emotionen zur Folge haben und irgendwie fehlt uns da ein Instrument. Also es geht immer darum, eigentlich dieses Negative wieder zu überwinden und wieder ins Positive überzugehen. Und was wäre jetzt also eine Alternative? Also das ist natürlich sehr schwierig, zumal es ja auch nicht einfach sich so politisch lösen lässt. Also man kann natürlich immer fragen, gibt es auch bestimmte politische Rahmenbedingungen, die sich verändern lassen? Aber im Grunde ist es ja eine kulturelle Formation, diese Emotionskultur, die so viele Ursachen hat, das lässt sich nicht von einer Seite her steuern. Interessant ist ja dann, wenn man sich zum Beispiel auch bestimmte Ratgeberliteratur anschaut, wie die auch versucht, mittlerweile mit diesen Problemen umzugehen. Und man kann fragen, warum eigentlich diese Fixierung auf die Emotionen? Also ist nicht überhaupt ein Leben, das so stark sich danach richtet, wie man es erlebt, ob jetzt positiv oder negativ, ist das nicht etwas, was man auch in mancher Hinsicht wieder zurückfahren könnte? Also sollte es nicht darum gehen, überhaupt ein distanzierteres Verhältnis zu Emotionen insgesamt zu gewinnen. Natürlich erstmal zu den negativen Emotionen. Das ist ja auch etwas, was Sie teilweise in der Ratgeberliteratur finden. Emotionen kommen und gehen. Also man sollte sich nicht darauf fixieren. Aber die Kehrseite wäre natürlich auch, dass man dann auch die positiven Emotionen nicht mehr so intensiv wahrnimmt. Und diesen Deal, da müsste man sich darauf einlassen. Und das wird sicherlich häufig nicht so leicht fallen. Also man könnte da auch an die alte antike Tradition des Stoizismus denken, nicht? Also wo es ja darum geht, eher Emotionen, eher man könnte sagen, abzupuffern. Und ob diese Abpufferung der Emotionen, jedenfalls eine relative Abpufferung, uns nicht in vieler Hinsicht guttun würde, das wäre die Frage.
Also ich bin sicher, dass sie uns guttun würde. Sie plädieren ja in gewisser Weise jetzt gerade dafür. Vor allen Dingen im Blick auf die öffentlichen Diskurse und die Aushandlungen dessen, was uns wirklich betrifft, also politisch, ökonomisch und so weiter und so fort. Die Frage ist nur, wie kann eine solche Abpufferung gelingen? Ja, wie kann man ein distanteres Verhältnis zu seinen Gefühlen bekommen? Nicht nur persönlich ich jetzt, sondern gesellschaftlich. Wenn wir Sie haben es vorhin erwähnt, in einem kapitalistischen System leben, in dem die Güter sich ja radikal verändert haben, aufgeladen sind mit kulturellen, ethischen, spielerischen Werten und so weiter. Also wo selbst jeder einzelne Konsum, der auf auch eine Besonderung des eigenen Lebensstils, des Stilbewusstseins zielt, mit Emotionen aufgeladen ist. Jedes einzelne Gut.
Das ist sicher so, aber man muss sich ja immer klar machen, auch wenn man mal einen etwas größeren zeitlichen Horizont in den Blick nimmt, auch die Geschichte der Moderne lebt ja von Wandlungsprozessen, nicht? Also, und es hat immer Gegenkulturen. Wir sprachen ja vorhin selber von einer Gegenkultur, nämlich der 60er, 70er Jahre. Es wäre ja durchaus möglich, dass sich jetzt auch Gegenkulturen herausbilden, die zum Beispiel eine alternative Emotionskultur versuchen. Das ist natürlich erstmal dann gegen den Mainstream und auch gegen das System, wenn man so will. Aber ausgeschlossen ist es ja nicht. Also das wäre einmal eine Frage auch, man könnte sagen, mit Foucault gesprochen, der Technologien des Selbst. Also dass das Selbst selber sich auch versucht zu transformieren, auch vielleicht gegen Widerstände von außen. Aber wäre andererseits, also um das dann doch auf eine gesellschaftliche Ebene zu bringen, natürlich durchaus auch die Frage, ob man nicht auch im öffentlichen Raum eine stärkere Emotions- oder Affektkontrolle durchaus wieder eingefordert werden kann. Das wäre ja schon auch eine Frage von Normen, die durchgesetzt werden. Ist jeder Ausdruck einer Emotion wirklich legitim oder muss man da nicht auch nochmal deutlicher Grenzen ziehen? Da wären wir wieder bei dem alten klassischen Thema der Affektkontrolle, aber vielleicht gewinnt das ja wieder eine neue Aktualität.
Ja, aber einerseits in einer gesellschaftlichen Situation, in der ein Kampf um die richtige Kultur stattfindet. Sie haben das in Ihrem Buch beschrieben als Kampf innerhalb der Kultur um die Kultur des kosmopolitischen Lebensstils der neuen Mittelklasse gegen die, die nicht daran teilhaben, auf eine Gemeinschaft zielen, kommunitaristische Präferenzen verfolgen und selber wiederum eine Art von Identität ausbilden, die hoch emotional aufgeladen ist.
Ich meine, in gewissem Umfang muss man natürlich dann auch diese explodierenden Affekte aushalten. Wenn wir eine gesellschaftliche Situation haben, in die wieder konfliktreicher geworden ist, und die ist ja ohne Zweifel konfliktreicher geworden. Also wir haben ja immer in der gesellschaftlichen Entwicklung bestimmte Phasen, die man könnte sagen relativ konsensual sind, wo es auch wenig politisch-gesellschaftlich heftige Auseinandersetzungen, Antagonismen gibt, sondern eher so das Klein-Klein des Tagesgeschäfts, wenn man so will. Und das war ja zum Beispiel, ich würde sagen, auch in den 90er, Nullerjahren erstmal der Fall. Aber das ist natürlich erstmal nur eine bestimmte Phase. Dann gibt es wieder Phasen, in der die wieder auch bestimmte kulturelle Konflikte ausbrechen, denn zum Beispiel auch ein Kampf um Hegemonien stattfindet. Das haben wir jetzt, denke ich, auch wieder. Und natürlich spielen da auch Affekte eine große Rolle. Da muss man auch einfach tolerieren. Aber ich denke trotzdem, ob man nicht zum Beispiel, wenn es um bestimmte mediale Räume geht, ob dann, also jetzt ganz konkret gesagt, soziale Medien, ob da nicht bestimmte auch Kontrollinstanzen oder Regelungsinstanzen einfach auch eindeutiger durchgesetzt werden müssten, um es auch mal klar zu machen, was geht und was nicht geht. Also damit wird man die Affekte nicht eliminieren, das sollte man auch gar nicht, aber da doch noch mal stärker auch eine Regulierung reinzubringen, ist schon auch, denke ich, eine öffentliche Aufgabe.
Wird die Emotionskontrolle zu einem politischen Geschäft?
Also das ist ja auch teilweise schon der Fall. Also wenn wir jetzt die Diskussionen, die wir ja jetzt schon seit einigen Jahren haben, auch über die Kontrolle in den sozialen Medien, das ist ja ein Politikum auch großen Ausmaßes. Da gibt es ja auch wiederum heftige Auseinandersetzungen. Also dass man auch natürlich nicht wieder zu stark in die andere Richtung geht. Es soll ja nicht um Zensur gehen, sondern es soll ja nur um eine gewisse Moderierung gehen. Aber das ist ja mittlerweile auch selber zu einem politischen Thema geworden.
Regulierung im Internet, Herr Reckwitz, ist das eine oder auch in den sozialen Medien. Aber für mich ist die Frage der Ökonomie da noch entscheidend. Also gerade noch mal an diesem Beispiel, dass Fridays for Future einen Konzern wie Siemens vor sich hertreibt und im Grunde genommen etwas macht, was eigentlich vorher unvorstellbar war, nämlich die Bewertung eines Produkts, das eigentlich mit dem Konsummarkt gar nichts zu tun hat. Also in Australien geht es darum, dass Siemens eine Kohlemine mit einem Signalsystem für eine Eisenbahnstrecke unterstützen will. Das wird jetzt, also weil es ein Kohleabbaurevier ist, wird es so indiziert, dass jetzt die Ökonomie und die Bewertung, also diese symbolische Bewertung, die emotionale Bewertung auch auf Produkte ausgedehnt wird und auf ganze Konzerne, die eigentlich gar nichts mehr mit dem normalen Konsummarkt und dem eigenen Lebensstil zu tun haben. Also ich glaube, dass da die Ökonomie eine so starke Rolle spielen wird in Zukunft, dass man gar nicht diese Emotionskontrolle wieder einfangen kann. Man sieht es ja an der Reaktion, Luisa Neubauer einen Aufsichtsratsposten bei Siemens Energy anzubieten.
Also ich meine, es ist immer schwer, das zu prognostizieren. Ich würde jetzt aber auch die, sagen wir mal, ethische Bewertung von Gütern, von ökonomischen Gütern jetzt nicht gleichsetzen mit einer heftigen Emotionalisierung. Es ist ja auch nicht so überraschend, dass sich auch Bewertungskriterien in Bezug auf ökonomische Güter verändern. Also wir hatten gewissermaßen früher eher Bewertungskriterien wie Funktionalität, Preis und so weiter. Und jetzt kommt eben auch sowas wie Nachhaltigkeit hinzu. Dagegen ist ja auch erstmal überhaupt nichts zu sagen. Also auch da müssen diese ethischen Kriterien, müssen sie heftig emotionalisiert sein. Das ist, denke ich, erstmal offen. Also ich meine, es kann auch daran liegen, dass zum Beispiel dieses Thema der Nachhaltigkeit auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel, dass das noch so neu ist. Und dass gerade dieses neue Thema ja erstmal dann auch häufig heftige Emotionen hervorruft, auf beiden Seiten ja übrigens. Und dass in dem Moment, wenn sich das aber innerhalb einiger Jahre eigentlich eingebürgert hat, dass man darauf achtet, dass man auch auf negative Konsequenzen von Produkten in Bezug auf Klimawandel achtet, dass dann auch diese Emotionalisierung eigentlich zurückgefahren wird und dass dann aber ethische Kriterien weiterhin gelten, aber eigentlich die relativ nüchtern und sachlich angewandt werden. Also da denke ich, das ist auch immer diese Frage, weil das haben wir ja in vielen Bereichen, wenn etwas neu ist, also ein Thema neu ist, heften sich heftige Emotionen daran, sowohl positiv als auch negativ. Irgendwann aber hat es sich normalisiert. Also denken Sie auch nochmal an solche gesellschaftlichen Konflikte, die wir ja auch in der Vergangenheit hatten, wie zum Beispiel in den 70er Jahren die Gegenkultur gegen das Establishment, welche heftigen Emotionen da auch erstmal mit verbunden waren. Irgendwann hat es sich normalisiert. Und das haben wir ja vielleicht auch in anderen Bereichen. Also da wäre ich jetzt nicht so pessimistisch, dass nicht durchaus auch eine gewisse Entemotionalisierung stattfinden kann.
ein Plädoyer für eine emotionale Abkühlung. In Tacheles im Deutschlandfunk Kultur war das der in Frankfurt an der Oder lehrende Soziologe Andreas Reckwitz. Sein jüngstes Buch trägt den Titel Das Ende der Illusionen, Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne. Erschienen ist es in der Edition Suhrkamp, gut 300 Seiten, kosten 18 Euro. Tacheles zum Nachhören und zum Nachlesen finden Sie wie immer auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de und die Podcasts gibt es in unserer Audiothek und natürlich auch dort, wo Sie sonst Ihre Podcasts suchen. Hier im Programm folgen jetzt die Nachrichten und dann können Sie im Feature Raza Kazim kennenlernen, einst einer der teuersten Rechtsanwälte Pakistans, heute Querdenker, Aktivist und Philanthrop. Er stellt sich die Frage aller Fragen, wie ist eine andere Gesellschaft möglich? Die Antwort gleich nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio und im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.